Leib und Seele. Das Überlebensmagazin bei Lora München. Leib und Seele.
Einen schönen guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Lora. Wolfgang Goede begrüßt euch zur Sommerausgabe von Wissenschaft kontrovers. Wir begehen heute ein kleines Jubiläum. Seit 3 Jahren gibt es uns mit 9 dokumentierten Sendungen rund um Technologie, Wissenschaft und Forschung. Ins Jubiläum gehen wir mit einer Neuerung. Für das Moderatorenteam haben wir Sophia Dreier gewinnen können. Herzlich willkommen, Sophia.
Hallo.
Sie moderiert heute für Günther Löffelmann, der bestimmt gespannt am Radio mitlauscht. Unser Thema heute: Angststörungen. Sollten sich Betroffene outen oder lieber nicht? Dazu begrüßen wir hier im Studio Margit und Markus. Sie sind langjährige ehrenamtliche Mitarbeiter der Münchner Angstselbsthilfe MESH. Unlängst haben sie die deutsche Angsthilfe DASH mitgegründet. Margit ist Sozialpädagogin und Master of Social Work und Markus ist Gesprächsgruppenleiter bei der MESH und Datenschutzbeauftragter der MESH. Auch an euch beide ein herzliches Willkommen. Und jetzt spinnt Sophia den Faden weiter. Danke.
Vielen Dank, Wolfgang. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Ich würde sagen, wir starten gleich direkt in das heutige Thema. Und da bitte ich euch beide mal, wie immer zu Beginn der Sendung hier, einen Satz zu vervollständigen. Der würde heute lauten: Angst ist für mich
eine ganz große Chance im Leben.
Und für dich, Markus?
Eine große Herausforderung, würde ich mich anschließen. Mhm.
Danke. Dann würde mich jetzt natürlich als erstes interessieren, wie da eure ganz persönliche Geschichte war. Also wie habt ihr gemerkt, dass da eine Angststörung vorliegt?
Ja, bei mir liegt es schon viele, viele Jahre zurück und es war eine sehr belastende allgemeine Situation in meinem Leben. Zu der damaligen Zeit, das war also Ende der 80er Jahre, da konnte man Angst als Krankheit überhaupt nicht diagnostizieren. Und durch glückliche Zufälle bin ich auf ein Buch gestoßen und da wurde die Angst-Selbsthilfe thematisiert. Und dieser Gedanke hat mich unglaublich fasziniert, dass also Menschen, die in einer schwierigen Lebensphase sind, in dem Fall eine Angsterkrankung haben, sich gegenseitig unterstützen können, aus der Opferrolle herauskommen und selber aktiv werden können. Diese Zeit war für mich damals sehr hilfreich, so dass ich einfach bei dem Thema Angstselbsthilfe geblieben bin. Und es fasziniert mich über die ganzen Jahre hinweg. Denn das ist wirklich eine Situation, wo Menschen trotz schwieriger Lebenssituation sich selbst und anderen helfen können, aufgrund ihrer vielfältigen Stärken, die sie trotz ihrer Erkrankung haben.
Und wie hast du gemerkt, dass die Angst irgendwie, sagen wir mal, stärker oder größer ist als jetzt, sagen wir mal in Anführungszeichen, im normalen Bereich, weil jeder kennt ja Angst.
Genau. Das ist auf der einen Seite natürlich die Schwierigkeit, dass Menschen, die sehr stark unter Angstsymptomen leiden, Probleme damit haben, dass das wirklich als Krankheit anerkannt wird. Auf der anderen Seite steckt da drin natürlich auch eine große Chance. Es ist eine Bandbreite, die jeder kennt, nur bei Angststörungen ist es dieses Quäntchen zu viel. Und wenn die Angst dann nicht mehr, oder wenn man selber nicht mehr verstehen kann, dass die Angst auf irgendwelche Probleme im Leben hinweist, sondern selber das Leben einschränkt, dann erreicht es einen Stand, wo es wirklich behandlungsbedürftig in Anführungszeichen wird, wo man sich also mit anderen Menschen zusammentun sollte, um herauszufinden, welcher Hinweis steckt da drin.
Und hast du dann damals schon gemerkt, dass es Angst ist, die
nein.
nicht, oder?
Nein, nein.
Du hast wahrscheinlich erst gedacht,
dass... Es gab damals Angst als Krankheit, gab es ja noch gar nicht. Ich habe nur gemerkt, irgendwas stimmt nicht in meinem Leben und hatte damals auch das Glück, mit Menschen in Kontakt zu kommen, die mir dann so grundsätzliche Fragen gestellt haben, wie... wo willst du denn in deinem Leben hin und was ist wichtig? Und ich habe mich plötzlich mit ganz anderen Themen beschäftigt und hatte dadurch auch das Glück, von dieser Konzentration auf die Symptome wegzukommen.
Was waren da konkret deine Symptome?
Das liegt schon so weit zurück.
Also, zum Glück.
Ja,
genau. So weit zurück. Wie ist es bei dir, Markus? Wie hast du das gemerkt?
Ja, also deine Frage war sehr interessant. Merkt man das überhaupt, dass man Angst hat? Inwieweit tritt es dann zutage? Ich habe, glaube ich, schon relativ lange da eine gewisse Sensibilität gehabt, die ich durch viele Phasen, Schule, Studium und so weiter. Ich hätte jetzt aber nie das mit Angst in Verbindung gebracht, sondern es war einfach irgendwie immer ein unangenehmes Gefühl. Ich bin auch immer davon ausgegangen, dass es anderen Leuten auch so geht, dass man einfach gewisse Widerstände überwinden muss, dass man sich vielleicht unwohl fühlt, wenn man mit mehreren Menschen zusammen ist. Und habe dann vor 6 Jahren in einer akuten Phase einfach gemerkt, dass das nicht bei allen Menschen so ist. Das war dann damals auch eine große Chance für mich, einfach in mich selber reinzuschauen, auch zu schauen, was läuft, so wie es Margit gesagt hat, was läuft sonst im Leben nicht ganz so richtig bei mir. Woher kommt das dann, dass das zu so einem Peak einfach wird? Und heute habe ich da auch ein anderes Verhältnis dazu. Also wenn das dann so akut ist, Angst ist einfach eine Stresserkrankung. Also oder eine Angststörung dann, wenn es pathologisch wird, ist eine Stresserkrankung. Und wenn man den Stress eine ganze Zeit lang mäßig rumträgt, dann bricht das einfach irgendwann aus. Ja, also es ist wie so ein Berg, der sich anhäuft und der dann einfach irgendwann zu groß wird, dass man ihn einfach wegschieben kann. Weil das bedeutet es ja eigentlich, wenn man sagt, man merkt seine, spürt gar nicht, dass es sich hier um Angst handelt. Also mir war das eine ganze Zeit lang völlig neu und ich musste mich mit diesem Gedanken erstmal richtig anfreunden. Also es war gar nicht so einfach. Ja?
Und wie hast du das dann rausbekommen, dass es eigentlich wirklich Angst ist, dieses Gefühl?
Naja, es war teilweise bei mir so, hat sich dann in die war somatoform. Also ich habe einfach gemerkt, dass ich mich schlecht konzentrieren kann. In so eine Art somatoforme Störung das gelaufen ist und das hat mir einfach dann mein Hausarzt gesagt.
Er sagt wirklich beide, dass das eigentlich so ein Wachrütteln auch war und ihr euch dann ja schon auch Fragen gestellt habt, die eigentlich irgendwie tiefer gingen auch, oder? So Lebensfragen gestellt, oder?
Also ich denke, das ist auch bei der angemessenen, realistischen, in Anführungszeichen gesunden Angst so. Die macht ja immer aufmerksam drauf, dass entweder ein neuer Entwicklungsschritt ansteht, Fremdeln bei kleinen Kindern zum Beispiel, oder dass man gerade dabei ist, sein eigenes Leben in einer gewissen Art und Weise zu verfehlen. Dass man sich was schuldig bleibt, dass man bestimmte Dinge, die für einen persönlich wichtig sind, nicht leben kann. Und von daher ist der Hinweischarakter sowohl bei der normalen Angst als auch bei den Angsterkrankungen schon immer der gleiche. Die Gefahr ist halt nur... Also es gibt ja unterschiedliche Formen von Ängsten. Es gibt auch sehr massive Ängste, wo Menschen, wenn sie sich sehr anstrengen, eine gute Chance haben, gut mit ihrer Angst leben zu können. Aber ich glaube, dass es ganz viele Menschen gibt, wo man sich wünschen würde, dass sie es schaffen, diesen Hinweis der Angst zu verstehen.
Ja, das finde ich schön, dass ihr das so seht, dass es wirklich eigentlich eine Chance ist, gell? Wenn man diese Angst spürt und auch...
Ja, es ist halt auch ein Unterschied. Also ob ich mich ein Leben lang damit beschäftigen möchte, gegen die Symptome der Angst zu kämpfen, das kann ich tun. Ich kann ein Leben lang U-Bahn fahren, üben und so weiter, ist sicher ein wichtiger Anteil. Aber wenn ich nicht versuche zu verstehen, was steckt denn dahinter, also welche Aufforderung hat die Angst an mich als Person, dann wird die Angst total dominant. weil sich der ganze Tag dreht sich nur darum, wie lebe ich mit der Angst und wie kann ich meine Symptome irgendwie in den Griff kriegen. Das ist zum Beispiel so ein Ausdruck, mit dem kann ich gar nichts anfangen, die Angst in den Griff kriegen. Mhm. Ich bin mir 100% sicher, dass die Angst stärker ist, als wir sie in den Griff haben können, sondern man muss sie einfach verstehen.
Ja, also es gibt wahrscheinlich viele Leute, die dann das irgendwie auch verdrängen wollen wahrscheinlich, oder diese Angst, oder den Situationen aus dem Weg gehen und dann wird es dann schlimmer eigentlich, also im Endeffekt?
Klassischerweise ist erstmal so ein Vermeidungsverhalten da. Man meidet die Situationen, wo das auftritt, und dann wird es natürlich immer stärker. Was heißt natürlich, ist es eigentlich nicht, aber es wird in der Regel immer stärker. Es besteht auch oft die falsche Vorstellung, dass man das aussitzen kann, dass es irgendwann weggeht. Meine Erfahrung ist schon, dass man sich den Situationen immer stellen muss, dass man mutig sein muss, dass man der Angst ins Gesicht schauen muss und dass man dann eine sehr gute Chance hat, dass die Symptome weggehen. Aber um die Symptome geht es eigentlich nicht, so wie die Margit das sagt, sehe ich das auch, sondern es geht eigentlich darum, dass das Leben nachher reicher und viel besser wird, als es vorher eigentlich war, und dass die Angst insofern schon eine große Chance ist.
Und wir von der MESH oder beziehungsweise auch von der DASH sehen das manchmal auch ein bisschen kontrovers zu niedergelassenen anderen Experten. Das hat alles seine Berechtigung und das ist alles ganz wichtig, die medikamentöse Behandlung, der Klinikaufenthalt. Was für mich so diese Kernaufgabe oder dieses wesentliche Kernelement der Angst-Selbsthilfe ist, dass wir uns auch um das in Beziehung stehen kümmern. Das passiert sonst nirgends, das passiert in den Familien, die oft ja auch ein stärkendes Faktum sind, dass sie eine Angsterkrankung aufrechterhalten werden. Aber dieses sich mit anderen Menschen austauschen, sich gegenseitig helfen, durch die Rückmeldung von anderen wieder sich selbst auf die eigenen Stärken besinnen können, das ist was ganz Spezifisches, was in der Selbsthilfe möglich ist, wenn es ein bestimmtes Konzept dafür gibt.
Mhm. Ja, das hört sich interessant an. Aber wie ist es jetzt, wenn jemand irgendwie eine Panikattacke hat und eben ins Krankenhaus kommt? Was ist da so der Werdegang? Dann bekommt man erstmal Medikamente, um das zu deckeln, oder? Was ist so der Weg, der schulmedizinische Weg?
Klassischerweise, nach meiner Erfahrung, die ich in den Gruppen so gesammelt habe, man versucht die Leute, also die Betroffenen, normalerweise auf ein Niveau zu bringen, wo man dann auch Psychotherapie machen kann. Ich habe es damals versucht ohne Medikamente. Also es gibt auch einen großen Teil, der einfach sagt, das ist mir ungeheuer und ich weiß nicht, was da mit mir passiert. Ist schon ein bisschen der härtere Weg, aber er hat auch Vorteile. Und ich muss für mich einfach sagen, dass ich... jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Es ist heute so ein bisschen selbstbezüglich. Es ist für mich heute eine Ausnahmesituation hier, das erste Mal im Radio. Und ich bin sehr aufgeregt, muss ich einfach sagen. Ja, kann immer mal sein, dass da plötzlich der Faden weg ist.
Aber da hat, finde ich, auch jeder Angst erstmal vor so einer Situation.
Ja, irgendwas Falsches zu sagen. Und genau dann verschwindet der Gedanke, den man gerade in der Hand hatte.
Ja, aber ich verstehe schon. Also eben, wenn man im Krankenhaus landet und dann eben Medikamente nimmt, genau da dann... Dann kann man eigentlich wieder nach Hause gehen und dann hat man Medikamente. Genau.
Und bei manchen ist es so, wenn die im Krankenhaus ankommen, ist die Angst weg, weil dann Hilfe da ist und so weiter. Nur man vertauscht natürlich die Abhängigkeit, die man selber hat entwickeln lassen gegenüber seiner Angst. Diese Abhängigkeit tauscht man einfach nur aus. Man tauscht sie aus gegenüber den Medikamenten, gegenüber dem Arzt und so weiter. Also das ist ja nicht die Lösung, die trägt vielleicht kurzfristig.
Aber eben, die Angst ist erstmal weg wahrscheinlich, oder?
Ja klar, aber also die kommt garantiert wieder.
Kommt sicher wieder, oder man kann nicht diese Medikamente weiternehmen und dann ist die Angst auch für
doch,
immer
weg. Doch, kann man schon, aber bestimmte Medikamente.
Also langfristig, glaube ich, kenne ich niemanden oder sagen wir mal ganz wenige, die damit eine gute Lösung für sich gefunden haben. Weil die Punkte, die im Leben nicht stimmen und die Stressoren, die bleiben ja. Und das Gehirn ist relativ anpassungsfähig. Also alles, was ich sage, sage ich jetzt hier als Laie und aus meiner Erfahrung und aus, wo war ich jetzt stehen geblieben? Mensch.
Ich weiß auch nicht mehr.
Pfannen inklusive. Was ich sagen wollte, glaube ich, ist, dass diese Stressoren einfach da bleiben, das Gehirn relativ anpassungsfähig ist und dass nach einer gewissen Zeit diese Dinge einfach wieder hochkommen, wenn man nicht auch da was tut. Also mein Ansatz ist so schon so ein multifaktorieller Ansatz, dass Angst sich auf ganz vielen Gebieten eine Disposition, dass man auf ganz vielen Gebieten da eine Disposition hat und dass man auf ganz vielen Gebieten was tun muss. Selbsthilfe ist ein ganz wichtiger Faktor. Ich finde aber auch Ernährung ist ein ganz wichtiger Faktor. Dann ist ein ganz wichtiger Faktor, sich mit seinem Körper zu beschäftigen. Also Körpertherapie finde ich unglaublich wichtig, wird heute auch nicht so, hat nicht so den Stellenwert in diesen ganzen Therapiesäulen. Also man kann an ganz vielen verschiedenen Ecken was machen und wenn dann alles wieder zusammenkommt, dann funktioniert das. Also das ist jedenfalls meine Erfahrung.
Lora, München auf der 92,4. Klare Sprache, klare Infos, klare Sache.
Jetzt, Margit, würde ich nochmal fragen, du hast dann ein Buch gelesen über Selbsthilfe. Du warst Mitbegründerin dieser Selbsthilfegruppe, richtig?
Also die Mitbegründerin von MESH war ich nicht. Mhm. Das war der Gerhard Schick, der das Ende der 80er Jahre ins Leben gerufen hat. Aber unser Interesse ist, dass wir bundesweit Selbsthilfegruppen, Angst-Selbsthilfegruppen zusammenkriegen, weil wir einfach den Austausch ganz wichtig finden. Und in München ist die Selbsthilfe allgemein, aber auch die Angst-Selbsthilfe, also wirklich in einer sehr guten Position, weil die Landeshauptstadt München Selbsthilfe sehr gut fördert und wir da ein großes Netzwerk in der Stadt München haben, auch mit dem Selbsthilfezentrum. Aber in anderen Städten in Deutschland gibt es das nicht. Mhm. Und die MESH hat ja ein Konzept entwickelt, wie Selbsthilfe bei Angst gut funktionieren kann. Anfang der 90er Jahre war man da noch sehr, sehr kritisch und hat gesagt, das kann bei Angst überhaupt nicht funktionieren. Und deswegen tun sich viele andere Selbsthilfegruppen bundesweit, die eben nicht eine entsprechende Unterstützung haben, ganz schwer und scheitern. Und deswegen ist unser Anliegen, dass wir mit der DASH, mit der Deutschen Angsthilfe, möglichst viele Angst-Selbsthilfegruppen ins Gespräch bringen und die unterstützen und motivieren und sagen, das lohnt sich und macht weiter. Und wir können unter Umständen auch behilflich sein und Anregungen geben, wie es bei uns gut funktioniert.
Und wie läuft das ganz praktisch ab dort? Also wenn man da anruft und sagt, mir geht's schlecht, ich habe das Gefühl, ich kann nicht mehr rausgehen, ich habe so viel Angst.
Du meinst jetzt praktisch, das, was wir hier in München machen, ja, und was wir jetzt quasi deutschlandweit auf eine andere Ebene gehoben haben. Ja, ganz praktisch. Für mich war das damals richtig schwierig anzurufen. Ich wollte das schon länger tun, um mich da mit Betroffenen, mit Leuten, die Angsterfahrung haben, einfach auszutauschen. Es ist mir unglaublich schwer gefallen, dort anzurufen und das war damals ein super netter Kontakt und bin da sehr angenommen worden, habe dann eine Informationsmappe bekommen. Dann habe ich bin dann zu einem Einzelgespräch gekommen und dann bin ich in eine Gruppe gekommen. Also es ging relativ schnell und ich hatte auch Befürchtungen, passt es für mich, in welche Gruppe komme ich da, wie lange dauert das und so weiter. Aber es hat super für mich gepasst. Ich konnte da sehr viele Dinge besprechen und ich habe da auch Freunde gewonnen. Also war für mich eine ganz tolle Erfahrung und habe mich da sehr, sehr weiterentwickelt. Mhm. Nicht nur als Gruppenmitglied, sondern auch als Gruppenleiter. Also
ja, das, was hier in der... Da würde ich nachfragen wollen, Markus. Das klingt ja für einige Leute immer geheimnisvoll. Gesprächsgruppenleiter. Was passiert in diesen Gruppen? Du leitest eine. Wie leitest du das? Magst du uns da so ein bisschen erzählen?
Ja, wir haben natürlich einen formalen Rahmen. Das heißt, am Anfang der Stunde gibt es ein sogenanntes Blitzlicht. Ich handhabe das so, dass da jeder so viel oder so wenig erzählen darf, wie er will. Also ich sage zu den Teilnehmern auch, wenn ihr gar nichts sagen wollt, dann sagt gar nichts. Aber das wird am schwierigsten. Also das ist eigentlich der Raum, den jeder für sich selber hat, gerade wenn man auch soziale Ängste hat, dass man auch merkt, hey, ich kann da jetzt was tun. Das ist mein Raum, keiner redet mir rein. Das ist ja oft so, dass man da auch dass die Leute oder die Betroffenen einfach da ein Problem haben, den Raum sich zu nehmen oder Angst haben, dass ihnen der Raum genommen wird. Ja, und danach schauen wir einfach zusammen, ob wir irgendein Thema finden oder mehrere Themen finden, je nachdem, was ansteht. Wenn ich merke, dass es ein paar Leuten richtig schlecht geht, dann hat das für mich immer Priorität. Persönliche Themen haben immer Priorität bei mir. Und so allgemeines Zeug besprechen wir auch oft. Das ist aber eher, also für mich kommt das ganz zum Schluss.
Also wie viel seid ihr da? Wie
muss man sich das vorstellen? Das ist unterschiedlich. Eine Gruppe hat ungefähr maximal so 13 Mitglieder mit Gruppenleiter, also 12 Gruppenmitglieder, ein Gruppenleiter.
Und ihr trefft euch jede Woche einmal abends wahrscheinlich?
Jede Woche einmal.
Also eine feste Gruppe, die sich dann ja auch
eine
schon kennt.
Eine feste Gruppe, ja, die natürlich dann in einer gewissen Weise auch durchwechselt. Das heißt, es kommen neue Gruppenmitglieder dazu, wenn alte Gruppenmitglieder gehen. Aber Verbindlichkeit ist eine ganz wichtige Komponente in der Geschichte. Also wir haben auch eine Anwesenheitspflicht von mindestens 50%, weil das sonst gar nicht funktionieren würde. Und das, was die Margit sagt, diese Beziehungsarbeit, die wir da machen, die erfordert einfach eine gewisse Verbindlichkeit, auch dass die Leute pünktlich da sind um 18 Uhr.
Verstehe. Margit, du wolltest noch?
Ich wollte noch einen Punkt ergänzen, weil in der Vorstellung hat der Wolfgang ja gesagt, dass der Markus eine Gruppe leitet. Und diese Gruppenleitung in der Selbsthilfe ist wirklich eine große Herausforderung, weil die Gruppenleitung bedeutet nicht, so etwas wie ein Mini-Therapeut zu sein, sondern diese Rolle hat wirklich zentral im Fokus, sich in den Dienst der Gruppe zu stellen und Rahmenbedingungen zu schaffen, dass die Menschen, die unter Angst leiden, sich wirklich gegenseitig helfen können. Und das ist wirklich eine große Herausforderung und die Mesh schafft das super gut, weil jede Woche kommen, glaube ich, 170 oder 180 Menschen regelmäßig in die Mesh und helfen sich gegenseitig.
Das, wovon die Margit spricht, das heißt das Münchner Modell, das ist ziemlich einzigartig, immer noch seit 30 Jahren, dass nicht ein Fachmann, ein Therapeut eine Gruppe anleitet, sondern ein Betroffener, ein Wirklichkeitserfahrener, der eben mit Ängsten umzugehen gelernt hat. Markus, magst du vielleicht noch, um das Thema weiterzubringen, uns erzählen, gibt es da ganz bestimmte Rituale, damit die Menschen in den Gesprächsflow kommen? Gibt es da eine bestimmte Methodik, die ihr im Kopf habt, die ihr anwendet?
Wir haben diese Struktur mit dem Blitzlicht, das wir am Anfang machen und am Ende machen. Das heißt Blitzlicht deswegen, weil man sich möglichst kurz fassen soll. Aber ich will niemanden da beschneiden. Es ist oft einfach so, dass Leute sich nicht trauen, etwas in der Gruppe dann zu thematisieren, aber dann in dem geschützten Rahmen des Blitzlichts das sehr gut können. Und deswegen will ich das nicht abbrechen, sondern ich achte dann schon darauf, dass jemand, wenn er das überhaupt macht, dass er dann vielleicht den Schritt findet, das auch mal in der Gruppe zu besprechen, also als Thema dann einzubringen, weil das ist nämlich natürlich dann schon härter, weil man natürlich dann auch Es ist herausfordernder, weil man natürlich dann auch Rückmeldungen kriegt. Und die kriegt man natürlich, wenn man einfach nur die Zuhörerschaft dann hat, kriegt man die natürlich nicht. Ja.
Aber das heißt, ihr heilt euch, oder sagen wir, wenn man das Heilen nennen kann, indem ihr eigentlich drüber redet, oder?
Ja, wir sind ja als Menschen, haben wir ein tierisches Herz, aber wir sind einfach auch soziale Wesen. Wir wären ja früher untergegangen, wenn wir nicht uns in Gruppen zusammengefunden hat. Alleine wäre jeder Mensch früher ausgestorben und deswegen ist es eine ganz große Geschichte, einfach nur miteinander eine Zeit zu verbringen. Also auch Leute, die jetzt nicht gleich einsteigen können und so viel sagen können, sich so einbringen können, das, was du jetzt gemeint hast, Wolfgang, die profitieren auch einfach nur dadurch, dass sie in der Gemeinschaft sitzen und das mitbekommen und das teilen. Dann, ja.
Und es gibt natürlich ganz unterschiedliche Formen von Ängsten. Das sind einmal Menschen mit sozialer Angst, auf die sich der Markus jetzt bezogen hat. Aber es gibt natürlich ganz viele unterschiedliche und weitere Formen von Angst noch. Menschen, die agoraphobische Ängste haben, die also zum Beispiel nicht in die U-Bahn können, nicht Auto fahren können. Für die ist alleine das Hinkommen an den Ort, dieses Sitzen in einem relativ geschlossenen Raum schon eine Übungssituation. Und das Zentrale ist aber wirklich, dass die Menschen wieder lernen, mit sich selbst in Kontakt zu kommen und wieder Vertrauen in sich selber zu schöpfen. Und das ist gar nicht so leicht, da diese Rahmenbedingungen wirklich herzustellen. Weil im Gegensatz zu Selbsthilfe, die sich jetzt um irgendwelche anderen Themen dreht, sitzen ja die Betroffenen auf dem Stuhl mit der Angst. Also die Angst ist eigentlich Teil unserer Gruppe. Und von daher ist es ja ein sehr gutes Konzept, wie ich finde. Und Selbsthilfe hat auch das Gute, wenn sie nicht funktioniert, zerfallen die Selbsthilfegruppen. Dann geht einfach keiner mehr hin. Und nachdem die Mesh jetzt fast 30 Jahre besteht, muss ja was Gutes dran sein.
Mhm, toll. Und wird das wie finanziert ihr das? Wird das von der Krankenkasse auch übernommen, wenn man?
Also so ganz genau im Detail kann ich nicht Auskunft geben. Ich weiß, es gibt einen relativ großen Anteil über die Selbsthilfeförderung der Landeshauptstadt München. Und dann gibt es aber auch noch Gelder von den Krankenkassen.
Mhm. Und dann habt ihr eigentlich schon die Erfahrung gemacht, dass das der effektivste Weg ist, auch mit einer Angststörung zu leben, oder? Indem man, also, indem man diese Selbsthilfegruppe Teil seines Lebens wird auch, oder?
Es kommt darauf an, was für eine Form von Angststörung man hat, wie lange man diese Angststörung hat. Manche Menschen brauchen zuerst einen Klinikaufenthalt, einfach weil die Angst so massiv ist, und sind danach in der Lage, Einzeltherapie zu machen und können dann in die Selbsthilfe gehen. Es gibt es aber auch genau andersrum, also dass Menschen in der Selbsthilfe erstmal erfahren und eine gewisse Entlastung erfahren, weil sie plötzlich von anderen Menschen hören, denen geht's auch so, und über die Selbsthilfe den Weg in zusätzliche Unterstützungen finden.
Also es ist, glaube ich, ein Baustein, und Leben hört sich jetzt nach lebenslangem Gefängnis in einem geschlossenen Raum, in einer Selbsthilfegruppe an. Das ist es meiner Erfahrung nach nicht. Es gibt viele Leute, die sind ein Jahr da und sagen dann einfach aus eigenem, ich habe jetzt das hier mitgenommen, was für mich wichtig ist, und jetzt ist Zeit für mich zu gehen. Das ist für mich immer als Gruppenleiter der schönste Augenblick, wenn einer das für sich selber erkennt. Und es geht nicht darum, mit der Angst zu leben, jedenfalls dann nicht mit der Angst, wenn sie so massiv ist, aber seine Angst besser kennenzulernen und dann einfach weitere Schritte ins Leben zurückzumachen. Also diesen Rückzug, der ja vorher zu einem Teil stattgefunden hat, den die Angst verursacht hat, den wieder rückgängig zu machen. Ja.
Und dann gibt es aber noch so Überzeugungstäter, die von dem Prinzip der Selbsthilfe, von dem Empowerment-Konzept, von diesem stärkenden Konzept so überzeugt sind, dass die am Anfang als Menschen zur Mesh kommen, die Unterstützung und Hilfe brauchen, und in einem nächsten Schritt dann zum Beispiel in die Rolle des Gruppenleiters wechseln und Hilfe weitergeben. Und sich dann aber auch im Verein engagieren und einfach die Idee der Selbsthilfe und diesen auch politischen Gedanken der Selbsthilfe weitertragen wollen. Und davon lebt die Selbsthilfe.
Ganz toll.
Also es ist ein großes Entwicklungsspielfeld, so würde ich das beschreiben. Also sowohl als Gruppenteilnehmer, aber auch als Gruppenleiter. Man lernt, und dann auch als ehrenamtlich Engagierter, man lernt an ganz verschiedenen Stellen ganz viel einfach dazu, ja, fürs Leben.
Das glaube ich.
Wenn Ihnen das LoRa-Programm gefällt, spenden Sie uns und wir geben Ihnen die Quittung. Informationen zu Spenden oder Förderabo unter 089 480 2851. 089 480 2851.
Ja, liebe LoRa-Gemeinde, wir melden uns zurück mit unserem Thema heute, Angststörungen, und der Kern davon, die Kontroverse. Sollte man sich outen oder lieber nicht? Das möchte ich ganz kurz einleiten mit einem Erlebnis, was ich gestern hatte. Ich war von einem Freund mitgenommen worden zu dessen Freunden. Das ist ein Schwulenpaar, die sind beide Psychiater. Und wir waren sehr intensiv ins Gespräch, auch über Ängste, weil die sehr viele Ängste behandeln. Und der eine flugs abgerufen wurde in die Ambulanz, weil dort verschiedene Fälle gestern auf einmal auftauchten. Und in dem Gespräch, das war sehr berührend, haben die gesagt, dass die früher spezialisiert waren auf Homosexuelle, die sich geoutet haben und damit nicht zurechtkamen, weil sie gegen so viele Wände anstanden. Und der eine war 68 und also 68 Jahre alt, und bei dem hatte ich den Eindruck, und das hat er auch gesagt, dass er das nie überwunden hat, dass er sich zwar geoutet hat, dass er öffentlich zusammenlebt mit seinem Freund, aber dass er so viele Erlebnisse hat aus der Schule und als das noch kriminalisiert worden ist, dass er das niemals geschafft hat und eigentlich darunter ein Leben lang leidet, ne? Und das bringt uns vielleicht zum Kern, dieses Thema. Bei Ängsten ist es ja vielleicht ebenso. Wenn man sich outet, hat man möglicherweise negative Konsequenzen. Gleichzeitig befruchtet man eine positive Angstkultur. Gleichzeitig erscheint man in Akten möglicherweise. Gleichzeitig beginnen die Leute über einen zu reden, sodass man sich vielleicht schämt. Wie hält ihr das damit, ihr beiden, mit dem Thema Outen, auch in den Gruppen und Margit ganz generell in der Selbsthilfe?
Ja, das ist für mich ein schwieriges Thema, weil ich da keine pauschale Stellungnahme dazu geben kann und auch keine pauschale Haltung habe. Ich denke, das Wichtigste ist, dass man selbstbestimmt darüber entscheidet, wo ich über das Thema Angst reden möchte und wo ich das nicht möchte. Weil ich glaube, diese Selbstbestimmtheit, diese Selbstverantwortung, dieses Übernehmen der eigenen Verantwortung für sich selber ist ein wesentlicher Teil aus dem Weg aus der Angst. Deswegen finde ich es eben auch wichtig, dass die Angst-Selbsthilfe, egal ob DASH oder MESH, nicht nur innerhalb ihrer vier Wände arbeitet, sondern eben auch Lobbyarbeit macht. Dieses Versuch, dieses Tabu zu brechen, Angst als Erkrankung in die Öffentlichkeit zu bringen. Aber für den Einzelnen finde ich es entscheidend, dass er selber entscheidet, wann sage ich was und wann sage ich nichts. Wenn Menschen in einer Position sind, die nur dauernd denken, um Gottes Willen, hoffentlich kriegt es keiner mit. Das darf ja keiner merken. Sind sie noch so gebunden in ihrer Angst und noch so gefangen, dass sie weit weg sind von dem Thema Eigenverantwortlichkeit? Wenn jemand immer mit der Angst nach außen geht und vor jeder Tätigkeit, die er übernimmt, sagt, oh, ich bin aber angstkrank, der verleugnet sich genauso. Also von daher glaube ich, dass es keine klare Ja- oder Nein-Antwort gibt, sondern dass der schwierige Weg der ist, wirklich selbstbestimmt entscheiden zu können und sich auch der Tragweite bewusst zu sein, wann man sich outet oder wann man es nicht tut.
Markus? Ja, Margit, du hast sehr viel gesagt, was mir eigentlich auch so auf dem Herzen liegt. Ich kann jetzt da auch keine ganz klare Gegenposition beziehen, sondern finde es einfach auch sehr wichtig, dass man solche Entscheidungen selbstbestimmt in die Hand nehmen kann. Und als Datenschutzbeauftragter der DASH muss ich auch sagen, dass es wichtig ist, dass der gesetzliche Rahmen dafür geschaffen wird, dass man das tun kann. Wir haben jetzt 70 Jahre Grundgesetz. Da gibt es so einen nicht kodifizierten Part. Das ist das allgemeine Persönlichkeitsrecht. Also, dass man sich seinen Lebensraum so gestalten kann, frei gestalten kann, wenn man nicht in Rechte anderer eingreift. Das basiert quasi auf Artikel 1 und Artikel 2 des Grundgesetzes. Ich finde das ganz wichtig und für eine freie Gesellschaft ganz wichtig, dass man auch Geheimnisse haben darf, dass andere und auch der Staat nicht in bestimmte Sachen hineinsehen dürfen, nicht in eine Wohnung hineinsehen dürfen, nicht in die Köpfe hineinsehen dürfen. Das sind ja auch alles Entwicklungen, die jetzt irgendwann auch anstehen. Und ich finde es auch ganz wichtig, dass auch durch diese, das ist natürlich ein Reizwort, durch diese Novellierung der Datenschutzgrundverordnung auf europäischer Ebene, da nochmal ein Schritt gemacht worden ist, der macht vielen Leuten auch Angst. Aber auf der anderen Seite ist es wichtig, dass diese neuen Medien auch da eine entsprechende Antwort auf gesetzlicher Ebene gefunden haben. Und letztendlich geht es darum, für jeden Einzelnen selber zu entscheiden, eine freie Entscheidung zu treffen. Möchte ich das oder möchte ich das nicht? Bin ich so weit und bin ich nicht so weit? Beides hat positive und negative Aspekte. Der Aspekt ist einfach für sich zu behalten, ist auf der einen Seite, dass wir natürlich auch von Geheimnissen leben, dass sie natürlich zur Persönlichkeit, zur Individualität beitragen. Ich habe heute doch zufällig, als ich hergefahren bin, einen Beitrag gehört über eine amerikanische Forschergruppe, die hat herausgefunden, dass die meisten Leute 13 Geheimnisse haben, die sie mit niemandem teilen. Ja? Also die brauchen wir auch. Wir laufen ja auch auf der Straße nicht total nackt rum. Also wir haben alle irgendwas, was wir verbergen.
oder retuschieren oder schöner darstellen, als wir vielleicht sonst sind. Das ist ja auch ganz wichtig, das gehört ja auch zum Selbstausdruck dazu. Aber auf der anderen Seite machen Geheimnisse natürlich auch Stress. Angst ist eine Stresserkrankung. Man kann natürlich dann fragen, kann man den Stress so kleiner machen, indem man rausgeht? Und das muss man, das kann aber dann wieder einen anderen Stress zur Folge haben, eine Art von sozialem Stress. Und auch das sollte man sich dann überlegen, ja. Ich finde es aber grundsätzlich schon wichtig, dass man gewisse Sachen einfach teilt. Also nicht, dass man sie in der Öffentlichkeit teilt, nicht, dass man ins Radio geht und sagt, ich habe jetzt das und das und das, dass man das auf Facebook macht. Also wer es machen will, soll es machen. Aber dass man zumindest eine soziale Gruppe, einen sozialen Bereich hat, wo man das, was einen belastet, dass man das aussprechen kann und dass man sich damit auch entlastet und den Druck rausnimmt, weil das ist einfach ein Druck und es fängt an, im Kopf immer zu arbeiten, zu arbeiten, zu arbeiten und man kann sich auch im Leben mit besseren Sachen beschäftigen.
Und meint ihr, also aus jetzt unserer Geschichte oder aus der Vergangenheit, dass das mehr geworden ist jetzt über die Generationen, die Angst? Oder meint ihr, das war schon immer da und das, man hat nur in der Gesellschaft nicht über dieses Thema gesprochen?
Also man weiß, eben in der Zeit, bevor man Angst als Krankheit diagnostizieren konnte, hatten die Menschen das natürlich auch. Ich weiß die letzten Untersuchungen nicht, aber mein Kenntnisstand ist, dass es grundsätzlich nicht mehr geworden ist. Die Inhalte der Angst haben sich verschoben. Ich wollte gern zu dem, was der Markus gesagt hat, aber noch mal was anschließen, was auch zu dem Thema Outen gehört. Also ich glaube, es ist trotzdem wichtig, dass es solche Organisationen, Initiativen wie die MESH und die DASH gibt, die eben nach außen gehen mit diesem Thema Angst. Also das sind mehr als 10% der Bevölkerung sind einmal im Laufe ihres Lebens in einem behandlungsbedürftigen Ausmaß von einer Angsterkrankung betroffen.
Mehr als 10% der Bevölkerung.
Genau. Und das ist ungefähr, je nach Statistik, die gleiche Größenordnung oder sogar noch ein bisschen mehr als Depressionen. Depression ist ein Thema, das ist in aller Munde. Burnout ist ein Thema, das ist in aller Munde. Angst ist ein Thema, für das muss man sich schämen. Und so wie wir jetzt vorhin gesprochen haben, sehen wir es ja nicht zwingend notwendig, dass jeder jetzt da in die Stadt läuft und sagt, ich bin ein Angstkranker. Aber umso wichtiger finde ich es, dass es da eine Lobbyarbeit gibt. Und die machen MESH und die machen DASH. Und vor vielen Jahren, das war in den 90er Jahren, sollte die Finanzierung der MESH eingestellt werden hier in München. Und da haben ganz viele Betroffene aus den Gruppen haben einen Brief geschrieben an den OB hier in München. Der hat wirklich wäschkörbeweise Briefe gekriegt. Und das Thema Angst wurde wahrgenommen und die Finanzierung war weiter gesichert. Und das kann ein Einzelner nicht schaffen. Und deswegen sind diese Netzwerke so wichtig.
Dürfte ich da vielleicht nochmal nachhaken, Marge, mit einem historischen Rückblick. Wenn man das auf die Spitze treibt, sind wir Deutschen ja eher Angsthasen. Man schaue sich an, was im Nationalsozialismus passiert ist, in der DDR, im Kommunismus. Vor kurzem war im Stern eine Geschichte, dass der ganze VW-Konzern verängstigt ist, weil Druck von oben gemacht wird. In der Süddeutschen stand gestern Darmbäum, der Meister, Konzertmeister, hat ganz viele Vorwürfe bekommen, weil er ein 80-köpfiges Orchester ständig herunterwürdigt und absolut, also wie Mist behandelt. Die Kirche, die ganzen Missbrauchsfälle, die Schulen, sie sind ja, die meisten Menschen sind da anscheinend lammfromm und sehr geduldig, bevor sie etwas sagen. Hat das auch etwas mit Ängsten zu tun, wenn du sagst, Lobby, muss man das Thema nicht auch angehen, dass wir insgesamt eine positive Angstkultur schaffen, wo all die Sachen, die die Leute aus Angst unterdrücken, gesagt werden dürfen und auch gewertschätzt werden?
Also ich glaube, dass sowas funktioniert, also dass man so eine Kultur anstößt und sich mehr Mut in der Gesellschaft breit macht. Ich persönlich glaube, das funktioniert nur, wenn der Einzelne bei sich anfängt. Also nicht, wenn es eine aufgesetzte Aktion ist. Und wenn jemand unter einer Angststörung leidet und dann nach langer Zeit mal wieder U-Bahn fährt, der hat unglaublich viel Mut bewiesen. Und ich glaube, auf diesem Weg das eigene Vertrauen in sich zu stärken, sich eine Gewissheit zu kriegen, dass ich mich auf mich verlassen kann. Wenn das bei immer mehr Menschen vorhanden ist, dann trauen sie sich auch mehr, nach außen zu gehen und andere Dinge in Bewegung zu setzen. Aber diese Geschichte, dass also nur die Deutschen eine Nation der Angst sind, ich meine, wenn ich nach Peking schaue, in die USA schaue, also da, wenn da der Kaffeebecher zu heiß ist, dann stehen da 25 Warnungen drauf. Also ich glaube eher, das ist ein globales Thema.
Ja, aber ich glaube schon, dass wir als Deutsche eine gewisse Sensibilität haben. Es gibt ja auch, glaube ich, aus dem anglosächsischen Sprachraum den Begriff der German Angst. Und ich glaube schon auch, dass es ein großes gesellschaftliches Problem ist. Angst ist ein Instrument in Organisationen, in der Machterhaltung und es spielt eine ganz große Rolle. Und wir sind in Deutschland schon, da würde ich dir recht geben, Wolfgang, da schon so ein bisschen teilweise nicht mutig genug, vielleicht auch so teilweise ein bisschen unterwürfig. Also wenn man sich zum Beispiel anschaut, was in Frankreich abgeht, auch jetzt mit den Gelbwesten oder so. Ich sage nicht, dass ich diese Zustände hier begrüßen würde, aber bei uns dauert es relativ lange, bis irgendwas passiert. Also wir sind sehr, sehr geduldig. Und eine große Angst, glaube ich, kommt auch einfach aus einem gesellschaftlichen Kontext rauszufallen. Also das muss dann gar nicht mit einer Angststörung verbunden sein, das kann dann kommen, aber dass Leute einfach das Gefühl haben, sie müssen ackern und laufen. Und es gibt einen Soziologen, der hat so ein schönes Bild von einer Rolltreppe gebracht. Also es gibt eine Schicht eine Gesellschaftsschicht einfach, die steht auf einer Rolltreppe in der Mitte und die Rolltreppe geht abwärts. Und wenn die nicht die ganze Zeit sich bewegen, dann fahren die nach unten. Und das ist natürlich eine Situation, die Stress macht und die Angst macht, ganz klar. Und das ist schon so ein bisschen, also ich glaube schon, dass das so ein bisschen akuter und virulenter geworden ist in den letzten Jahren. Das ist jedenfalls mein Eindruck. Hat, glaube ich, auch einfach was mit der Digitalisierung zu tun und mit der Globalisierung zu tun, dass wir uns einfach nicht mehr messen mit dem nächsten Dorf, sondern eben, ja, mit dem nächsten Dorf in China. Und dadurch alle in einem Wettbewerb sind, wer kann sich noch schneller drehen und wer kann das noch schneller machen. Und wenn ich das nicht mache, falle ich einfach aus dem Kontext raus. Ob das jetzt dann gerechtfertigt ist oder nicht, weil wir leben ja in einer sozialen Marktwirtschaft mit einem Sozialsystem. Das ist dann nochmal eine andere Frage. Aber ich glaube schon, dass das auch eine Quelle von ganz vielen Ängsten sein kann, ja? Und auch ist.
Also ihr seht schon, dass auch also unsere Gesellschaft, dadurch, dass alles immer schneller und hektischer und mit mehr Druck wird, ja, dass schon die Angststörungen auch eigentlich zunehmen. Genauso wie Burnout und Depressionen im Gleichen.
Auch mit Selbstausbeutung. Ja.
Aber es ist halt ein Unterschied, ob wir jetzt von einem allgemeinen Anstieg von Ängsten in der Gesellschaft sprechen oder ob man von Angsterkrankungen im diagnostischen Sinn spricht. Das sind, glaube ich, schon zwei unterschiedliche Sachen. Also es wird jetzt nicht jemand eine soziale Angst entwickeln, nur weil er Angst vor dem Jobverlust hat. Also da, glaube ich, muss man unterscheiden. Aber ich glaube, was wirklich das verbindende Element ist, auch für die Ursachen von Ängsten im diagnostischen Sinn, ist immer die Angst, aus dem System zu fallen, nicht mehr dazugehören zu dürfen. Ob das jetzt die Anfänge in der Familie sind, wo ich bestimmtes Verhalten lerne, bloß damit ich dabei bleiben darf, oder ob ich mich auch in der Gesellschaft angepasst verhalte, damit ich auch da nicht aus dem System falle.
Und da ist auch die Gruppenerfahrung ganz wichtig, weil die das nämlich kompensiert. Also auch Leute, die sich einfach aus dem sozialen Kontext selbst rausgezogen haben oder rausgefallen sind oder auf welchen Wegen auch immer, diesen sozialen Zusammenhalt spürt man in einer Gruppe einfach sehr, sehr gut. Und wir sind einfach soziale Wesen und wir reagieren sehr stark auf diese Dinge. Das muss nicht mal verbal sein, habe ich vorher schon erwähnt, sondern es kann auch auf einer ganz nonverbalen Ebene ablaufen. Und es hilft natürlich auch, sich mit Leuten auszutauschen, die ähnliche Erfahrungen einfach gemacht haben, ja, weil das ist teilweise nicht so anschlussfähig, ja, also wenn man jemanden erklären soll, wie sich eine ganz starke Angst anfühlt, der das noch nicht so hatte, dann wird das schwierig und es ist auch in der Gesellschaft so, dass Angst immer noch ein Tabuthema ist, das ist definitiv so und viele Leute wollen sich damit nicht auseinandersetzen, das ist auch legitim, das kann man auch machen und deswegen würde ich dir natürlich beistimmen, ist unsere Arbeit total wichtig, dass wir eine Anschlussfähigkeit gesellschaftlich herstellen.
Also ihr habt wirklich auch die Erfahrung gemacht, dass Menschen wirklich auch davon nichts hören wollen, ganz
klar. Ich meine, es gibt viele Menschen, die, wir haben ja ganz am Anfang gesagt, dass es so eine Bandbreite ist, von Normalität bis schleichend dann zur Krankheit. Und viele Menschen wollen einfach nichts davon hören, weil sie merken, oh, bei mir könnte auch was schlummern. Mhm. Und deswegen finde ich, ist es so wichtig, diese Lobbyarbeit zu machen. Weil, Burnout bringt man halt schon in Verbindung mit, da hat jemand ganz viel gearbeitet und ganz wertvolle Dinge geleistet und dann ist er krank geworden. Und jemand, der die Angst nicht kennt, da kommen halt auch heute immer noch Sprüche wie, reiß dich doch mal zusammen. Oder?
Magst du vielleicht einmal noch ganz kurz erläutern, bevor wir vielleicht die letzte Pause machen, worin diese Lobbyarbeit der Deutschen Angsthilfe besteht oder bestehen wird?
Also ein Aspekt ist sicher, über Angst als Krankheit zu informieren. Der zweite Aspekt ist das, was der Markus vorhin auch angesprochen hat, also dass Menschen, die entweder aus dieser Angsterkrankung rausgekommen sind oder zumindest schon ein ganzes Stück auf dem Weg gegangen sind, dass die das auch kundtun. Also dass das klar wird, das ist eine Perspektive und da kann man selber aktiv werden.
Und auch Mut machen.
Dann und einander. Mut machen, genau, wenn man Menschen erlebt, die das überwunden haben und vor allen Dingen, die das auch so sehen, dass es eine Chance für sie war. Das macht einfach Mut. Aber ich glaube, es ist auch ganz wichtig und da käme ich dann eben gerne nochmal zur DASH, dass wir einen Boden schaffen, wo sich Angstgruppen vernetzen können. Genau wie der Markus vorhin gesagt hat, diese Vernetzung innerhalb der Gruppe ist einfach sehr förderlich, aber wir brauchen die Vernetzung auch bundesweit. Einfach um die Angstselbsthilfe zu stärken und damit auch das Thema Angst sichtbar zu machen. Und ich glaube, das Sichtbarmachen ist schon ein ganz wichtiger erster Schritt.
Und wahrscheinlich als nächsten Schritt auch, dass es sich natürlich weltweit vernetzt und genauso wie Burnout jetzt ja in der Weltgesundheitsorganisation aufgenommen wurde, irgendwann wird die Angsterkrankung bestimmt auch aufgenommen werden.
Das ist sie. Also die Angst als Krankheit kann man, ich weiß nicht genau, ich glaube Mitte oder Ende der 80er Jahre diagnostizieren. Burnout kann man jetzt auch diagnostizieren. Ja, genau. Bis vor kurzem war das ja nicht möglich.
Eine United Nations of Angst.
Wir machen noch mal eine kurze Musikpause.
Dieser glaubt doch, etwas zu wissen, was er nicht weiß. Ich aber, der ich nichts weiß, glaube auch nicht zu wissen. Ich scheine doch wenigstens um ein kleines weiser zu sein als dieser, weil ich, was ich nicht weiß, auch nicht zu wissen glaube. Sokrates.
Ja, nach Sokrates zurück zu den Angststörungen, zu unserer Sendung. Wir sind am Ende, wir machen ein Resümee. Und für mich wäre schön, wenn viele Leute, die zugehört haben, die sich mit Ängsten plagen, Mut finden, sich dazu zu bekennen und etwas zu machen und nicht nur ihre Angst zu verwalten.
Ja, ich will auch noch sagen, wenn es Zuhörer gibt, die sich vielleicht auch angesprochen fühlen oder eben Hilfe benötigen, man kann auf die Webseite von der DASH gehen, von der Deutschen Angst-Selbsthilfegruppe. Das ist dann www.angstselbsthilfe.de. Kann man sich dort bestimmt gut Hilfe holen. Und wenn man in München ist, natürlich sich bei der MESH melden, weil die ist ja dann sehr gut aufgestellt, wie wir jetzt auch hier gelernt haben. Wollt ihr noch kurz was sagen als Abschluss?
Ein Blitzlicht sozusagen.
Ein Blitzlicht. Also ich würde gern das am Anfang nochmal wiederholen. In der Angst steckt eine Chance. Man braucht viel Mut, sich auf den Weg zu machen, diese Chance zu erkennen. Und ich finde, Selbsthilfe stärkt Menschen. Und deswegen muss man auch für die Selbsthilfe eine Lobby brechen.
Ja, ich kann mich nur anschließen. Angst ist definitiv eine Chance. Ich habe das heute hier zum ersten Mal gemacht. Ich hatte riesen Bammel davor. Ich habe den ganzen Tag schon so leicht gezittert und ich fand es super spannend und aufregend heute und fühle mich jetzt richtig gut.
Also auch eine Art von Outen, ne?
Ja, genau. Ja, vielen, vielen Dank für eure Offenheit und den Mut, dass wir jetzt hier über die Angst reden konnten. Vielen Dank, Margit. Vielen Dank, Markus. Danke an die Technik, an Günther Bauer und wir werden unsere nächste Sendung am 5. September haben und zwar beleuchten wir da das Thema Achtsamkeit und hinterfragen diese Modeerscheinung, ob sie wirklich hält, was sie verspricht. In diesem Sinne, einen schönen Sommer und wir hören uns hoffentlich im September. Danke, Wolfgang.
Danke euch allen.
Leib und Seele. Das Überlebensmagazin bei Lora München. Leib und Seele.